Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 100. Ich bin überzeugt davon, lieber Freund. Übrigens war ich eben nur frappiert. Ich habe den Großvater nicht gekannt, also auch nicht lieb gehabt. Ob ich sein Andenken in Ehren zu halten habe, darüber bin ich mir noch jetzt im Zweifel. Also, du meinst, dass er ein Anbeter dieser alten Gräfin de Rayon gewesen sei? Jedenfalls, obgleich ich dich damit vielleicht kränke. Nicht im Mindesten. Meine Großmutter war seine zweite Frau. Vielleicht ist das vorher gewesen. Das interessiert mich außerordentlich. Ich glaube das. Übrigens mag die Gräfin früher ganz und gar nicht hässlich gewesen sein. Sie hat noch heute den Teufel im Leib, wenn auch in anderer Weise, als es in jüngeren Jahren der Fall zu sein pflegt. Ich glaube, dass sie das Temperament besessen hat, einen Mann zu verlocken. Wie gut, dass du sie damals nicht gekannt hast. Freilich, jetzt lasse ich mich von der Nichte verlocken. Von der Unbezähmbaren. Ich gestehe dir offen, dass ich beginne, mich auf das Lebhafteste für diese Familie zu interessieren. So muss ich dich wirklich einführen. Wann? Du hast es natürlich gewaltig notwendig. Das versteht sich, da mir hier nur so kurze Zeit geboten ist. Zu welcher Tageszeit empfängt die Gräfin am liebsten Besuche? Des Abends, obgleich ich auch des Tages hingehe, oft sogar zweimal. Das ist bei einem Verliebten ganz und gar glaubhaft. Spotte immer. Wenn du Hedwig siehst, so wirst du dich nicht wundern, dass man sie liebt. Ein Glück, dass die Gräfin nicht viele Besuche empfängt, sonst wären die beiden Nichten längst vergriffen. Trotz des Drachen? Ja, trotz des Drachen. Und nun möchtest du die eine Nichte vergreifen. Na, ich will dir gern wünschen, dass es dir gelingt. Ich will dir gestehen, dass dies mein höchstes Verlangen ist. Ich liebe Hedwig so wahr und innig, dass ich es für eine Unmöglichkeit halte, von ihr lassen zu können, um einer anderen das gleiche Gefühl entgegenzubringen. Würde es dir heute Abend passen? Ich bin so halb und halb versagt, aber ich werde es doch passend machen. 8 Uhr? Ja, wir treffen uns hier bei dir. Ich ersuche dich darum und werde die Gräfin noch im Laufe des Nachmittags besuchen, um dich anzumelden. Wäre es nicht vielleicht geratener, dies zu unterlassen?
Warum?
Sie könnte es abschlagen, während, wenn du mich am Abende unangemeldet mitbringst, sie mich annehmen muss.
Du kennst sie nicht. Sie kennt nur ihren Willen, welcher gilt.
Gesellschaftliche Rücksichten sind ihr fremd. Bringe ich dich mit, ohne ihr vorher davon zu sagen, so muss ich gewärtig sein, dass sie uns beide nicht empfängt. So tue, was du für das Beste hältst. Aber ich ersuche dich, von meinen Familienverhältnissen noch nichts zu sagen. Ich selbst möchte es sein, der zuerst davon mit ihr spricht, um aus ihrem Verhalten meine Schlüsse zu ziehen.
Ob dein Großvater wirklich ihr Bekannter war?
Ja. Jetzt aber gehe ich, da ich den Abend dir zu widmen beabsichtige, muss ich meinen anderweitigen Verpflichtungen bereits vorher nachkommen. Sie trennten sich. Es war Gebhard ganz eigentümlich zumute. Das Familienbild, welches der Freund vor ihm entrollt hatte, interessierte ihn auf das Lebhafteste. Er hatte noch nie geliebt. Er konnte jetzt, da er eine lange und gefährliche Reise antrat, auch nicht die Absicht haben, ein Verhältnis einzugehen. Aber doch war es ihm wie eine Ahnung, dass hier von Personen die Rede sei, denen er auf diese oder auf jene Weise später nahestehen werde. Darum fand er sich des Abends pünktlich zur angegebenen Zeit bei Kunz von Goldberg ein.
»Welch eine Pünktlichkeit«, sagte dieser, welcher bereits in Gesellschaftstoilette seiner erwartete. »Ida, die Sanfte, scheint Zugkraft zu besitzen.«
»Der Drache vielleicht ebenso«, lachte Gebhard. »Die allermeiste aber, jedenfalls Hedwig, die Unbezähmbare.«
»Wieso?«
»Weil du bereits in Gala meiner wartest.«
Kunz errötete ein wenig. »Soll ich dich etwa im Schlafrocke empfangen?« fragte er.
»Warum nicht? Ich hätte es dir nicht übel genommen,
Aber da du bereits stehst, so scheint es, dass die Gräfin mich empfangen will?
Allerdings, das hast du meiner ganz dringlichen Empfehlung zu verdanken.
So nimm den Dank, Bruderherz.
Ich spreche im Ernste, sie ist nicht Freundin von zahlreichen Bekanntschaften. Als sie hörte, dass du ein Deutscher seist, runzelte sie die Stirn, und als sie gar hörte, dass du ein junger Leutnant seist, da
runzelte sie sogar das Kinn, die Ohren und die Wangen, fiel Gebhard lachend ein.
Fast war es so. Sie sagte, dass sie für dich nicht zu sprechen sei.
Wie kam es, dass sie diesen Entschluss doch noch änderte?
Ich sagte ihr, dass ich dir mein Wort gegeben hätte, sie werde dich empfangen. Ich muss doch nicht ganz übel bei ihr stehen, dass sie darauf Rücksicht nahm. Im anderen Falle wäre es ihr höchst gleichgültig gewesen, ob ich gezwungen sei, wortbrüchig zu sein oder nicht. Übrigens bedeutete sie mich, dass sie dich nur dieses eine Mal empfangen werde.
Alle Teufel, das ist sehr kategorisch.
Ich rate dir, den Angenehmen zu spielen.
Fällt mir nicht ein.
So tust du mir leid.
Ich gebe mich stets so, wie ich bin.
Wer mich angenehm haben will, der mag mir angenehm entgegenkommen. Mein lieber Freund, man merkt es, dass du nach der Wüste reisest. Du handelst bereits ganz und gar nach den Regeln der Sahara.
Und du bist bereits ganz und gar ein Diplomat. Dein Hauptgrundsatz ist, dich möglichst angenehm aufzuspielen. Übrigens scheint es nicht, dass diese alte Tante so sehr für Reisen schwärmt.
Wieso?
Weil sie mich, den angehenden, berühmten Afrika-Reisenden, nicht bei sich empfangen wollte.
Ist das etwa Sympathie für die Sahara? Vergib es ihr, sie weiß kein Wort davon.
Wie? Kein Wort?
Kein einziges.
Du hast ihr nichts davon gesagt?
Nein, da du mir verboten, von deinen Familienverhältnissen zu sprechen, so hielt ich es für angebracht, auch über das andere zu schweigen.
Vielleicht hast du recht daran getan. Gehen wir, lieber Kunz?
Ja, komm, alter Wüstenräuber.
Sie nahmen einen Fiaker und erreichten in kurzer Zeit die Rue de Grenelle und die Wohnung der Gräfin. Es war ein großes, massiv gebautes Haus. Dennoch stand kein Portier am Tore und im hohen Flure brannte nur ein ärmlich zu nennendes Lämpchen. Ebenso war es auf Treppe und Korridor, welche beide nur spärlich erleuchtet waren. Doch fanden sie da oben wenigstens einen Diener, an den sie sich wendeten.
»Madame, die Gräfin zu sprechen?« fragte Kunz. »Ja, für Sie beide, Monsieur«, antwortete der Mann.
»Wo befindet sie sich?«
»Bereits im Salon.«
»Doch nicht allein?«
»Nein, die gnädigen Demoiselles sind bei ihr.«
»Sonst niemand?«
»Oh doch«,
antwortete der Diener unter einem listigen Augenzwinkern. Kunz griff in die Tasche, zog ein Frankenstück hervor und gab es ihm.
»Wer?«
fragte er. Der Diener, dem bei dem Geize der Gräfin nur selten selbst ein so geringfügiges Geschenk in die Hand fließen mochte, verbeugte sich tief und antwortete:
»Graf Rallion, der Neffe, danke sehr, Monsieur.«
»Bereits lange hier?«
»Nein, vor 5 Minuten erst gekommen.«
»Melden Sie mich und Monsieur den Leutnant von Königsau.« Der Domestike gehorchte dieser Weisung und dann traten die beiden ein. Der Salon war ein ziemlich großes Gemach mit Möbeln, welche früher sicher reich und kostbar gewesen waren, jetzt aber nur noch an eine glänzende Vergangenheit zu erinnern vermochten. Auf dem Tische, welcher in der Mitte stand, brannten 2 Kerzen auf einem 6-armigen Leuchter. Das gab ein sehr spärliches Licht, und darum hatten sich die anwesenden Personen ganz nahe um diesen Leuchter gruppiert. Sie erhoben sich, als die beiden Deutschen eintraten. Der Blick Gebhards von Königsau fiel zunächst auf die Gräfin, die ihm am nächsten stand. Sie war eine nicht sehr hohe, aber, wie es schien, sehr bewegliche Dame im Anfang der 60er Jahre mit scharfem Gesichte und ebenso scharfen, dunkel glühenden Augen. Gebhard gab seinem Freunde recht, sie musste früher sehr hübsch, wohl gar schön gewesen sein und schien noch heute ein etwas im Blick, Bewegung und Miene zu besitzen, was auf Sieg berechnet zu sein schien. Ihr zur Rechten und zur Linken standen zwei Wesen, welche von der dunkel gekleideten Gräfin sich hell und sympathisch hervorhoben. Die Rechte war jedenfalls Hedwig, die Unbezähmbare. In graue Seide gekleidet, glich sie einer Sylphide, welche darauf wartet, von Zeus zur Venus umgewandelt zu werden. Obgleich sie jetzt bewegungslos dastand, war es doch, als müssten auf ihren zart gerundeten Schultern goldene Flügel zum Vorschein kommen, um sie schwebend durch den dämmerigen Raum zu tragen. Blitzende Augen, neckische Grübchen in Wangen und Kinn, ein spöttisches Mündchen und ein leise zurückgeworfenes Köpfchen gaben ihr etwas Kampfbereites, welches allerdings verführen konnte. Ganz anders dagegen ihre Schwester. Obgleich ein Jahr jünger, war Ida doch fast mehr entwickelt als Hedwig. Sie glich einer Hebe, deren wohlgerundete Glieder sich in rosa Seide hüllten. Ihr kleines Köpfchen schien die Fülle des Haares zu schwer zu finden. Es senkte sich leise und bescheiden nieder. Sanfte, seelenvolle Augen, von langen Wimpern halb und züchtig verhüllt, zart rosa angehauchte Wangen, ein feines Kinn und volle, schön gebogene Lippen bildeten mit der elfenbeinfarbenen Stirn und den lieblich geschweiften Brauen ein Ensemble, welches auf Gebhard den Eindruck machte, als müsse er sogleich nahe treten, um die Hand des holden Wesens mit den Worten zu ergreifen. »Wie schön und gut bist du! Wer dich nicht liebt, der ist ein böser Mensch!« Die vierte Person war einige Schritte seitwärts getreten, um unter dem Schutze des Halbdunkels Beobachtungen anzustellen, ohne selbst scharf beobachtet werden zu können. Graf Ralliant, der Neffe, war jedenfalls bereits dem 30. Jahre nahe. Lang und hager gebaut, war auch sein Kopf aus der Breite in die Höhe gedrückt. Das schmale, scharfe Gesicht glich dem Kopfe eines Raubvogels. Die Augen waren stechend, die Brauen buschig und an der Nasenwurzel zusammenstoßend. Die Nase besaß eine schlimme Schärfe, die Lippen waren schmal und das Kinn machte über dem langen, dünnen, aus einer hohen Krawatte hervorschießenden Halse, wie es schien, eine Bewegung nach seitwärts, als erheische es der aristokratische Stolz seines Besitzers, sich nicht berühren zu lassen. Das war Graf Jules de Ralliant. Vielleicht erinnert sich der freundliche Leser, dass längere Zeit später, nämlich im Jahre 1870, ein Graf Jules de Ralliant nach Autry zu dem alten Kapitän Richemont kam, um seinen Sohn mit der schönen Marion zu verheiraten, welche Dr. Müller, der verkleidete deutsche Offizier, liebte. Und ebenso wird wohl noch erinnerlich sein, dass die sterbende Seiltänzerin damals, als sie von dem Seile gestürzt war, dem braven Diener Fritz Schneeberg die Worte in das Ohr flüsterte. »General Kunz von Goldberg, Vater rauben lassen, Graf Jules Ralliant, Cousin Hedwig, Bajazzo bezahlt.« Es schürzt sich hier eben der Knoten, von welchem die Fäden nach verschiedenen Richtungen auseinandergehen, um in dem angegebenen Jahre in Autry zusammenzulaufen. So spinnt das Leben seine wunderbaren Gewebe, und der schwache Mensch steht vor dem Ende, um die Weisheit des Schicksals staunend zu bewundern, dessen tief und scharf berechnendes Walten eine jede irdische Tat mit untrüglicher Genauigkeit abzuwägen und mit wunderbarer Gerechtigkeit zu belohnen oder zu bestrafen weiß. Die beiden Offiziere, welche hier allerdings in Zivil gekleidet gingen, verbeugten sich vor den Anwesenden und Kunz von Goldberg sagte, »Meine Damen und mein Herr, ich stütze mich auf die mir heute gewordene Erlaubnis, Ihnen meinen Freund, den Leutnant Gebhard von Königsau, vorzustellen.« Die Gräfin trat einen Schritt näher, betrachtete den Genannten mit kalten und scharfen Augen und antwortete, »Ich heiße Sie willkommen, Leutnant von Goldberg. Herr Leutnant von Königsau, Sie sehen hier zwei Komtessen von Ralliant, meine Nichten, und da den Grafen Jules de Rallion, meinen Neffen. Sie hatte also nur Kunz willkommen geheißen, nicht aber auch Gebhardt. Dieser tat, als ob er diese Unhöflichkeit nicht bemerkt habe, verbeugte sich abermals und antwortete im höflichsten Tone: »Tief ergebensten Dank, gnädige Frau. Ich kam heute erst in Paris an. Dieser erste Tag musste meinem Freunde gewidmet sein. Und da er ihnen den Abend zu widmen hatte, so sah ich mich leider gezwungen, mich ihm anzuschließen, wenn ich nicht auf seine Gesellschaft verzichten wollte.« Das war natürlich mit anderen Worten gesagt: »Ich komme nicht um euretwegen, sondern meines Freundes wegen.« Gebhardt hatte also der Unhöflichkeit der Gräfin eine zweite entgegengesetzt, die aber in ein besseres Gewand gekleidet war als die ihrige. Die Gräfin warf einen erstaunten Blick auf den jungen Menschen, welcher dieses wagte. Die Lider Idas hoben sich einen kurzen Augenblick empor, um einen warnenden Blick passieren zu lassen. Hedwig legte das Köpfchen sofort noch etwas weiter nach hinten und schnipfte leise mit den rosigen Fingerchen. Graf Rallion ließ ein halblautes, indigniertes Hüsteln hören, und selbst Kunz von Goldberg konnte nicht umhin, dem Freunde einen warnenden Blick zuzuwerfen. »Setzen Sie sich«, sagte die Gräfin kurz und scharf, und als dies geschehen war, fuhr sie, zu Kunz gewendet, fort: »Also, Monsieur, Ihr Freund wollte heute Abend Ihnen gehören?«
»Allerdings«, antwortete der Gefragte gewandt, »aber allerdings nicht so ausschließlich, wie die Herrschaften seine Worte vielleicht verstanden haben.«
»So mag es gelten«, erwiderte sie in einem ironischen Tone. »Vielleicht ist er des Französischen nicht so sehr mächtig, als notwendig ist, sich präzise Ausdrücke zu bedienen.« Der Graf nahm augenblicklich diese Gelegenheit, seinem Ärger Luft zu machen, wahr, indem er meinte: »Die Deutschen sprechen nie ein gutes Französisch, und was haben sie für unbequeme Namen? Der Name des Leutnants ist Gebhardt, wie sinnlos, wie schwer auszusprechen.« »Sie irren, Graf«, entgegnete Königsau, »nicht Gebhardt, sondern Gebhardt ist mein Name. Und wenn unsere deutschen Worte Ihnen so schwer fallen, so beweist dies nur, dass Sie des Deutschen nicht so mächtig sind wie wir des Französischen. Ich muss nämlich auch die Frau Gräfin dahin berichtigen, dass ich des Französischen so vollständig Herr bin wie ein geborener Franzose und dass ich auch in dieser Sprache gerade nur das und so viel sage, was und wie viel ich sagen will.« Das war gerade, als sei ein Stück der Decke eingefallen. Die Rallions blickten einander mit großen Augen an. Kunz stieß den kühnen Sprecher mit dem Fuße, und nur Ida ließ keinen Unwillen bemerken. Sie wusste, dass der Deutsche zuerst von ihrer Tante beleidigt worden sei, und bewunderte den Mut und die Kaltblütigkeit, mit welchem er diesen gesellschaftlichen Fehler zurechtwies. »Bah«, schnarrte der Graf zornig, »Gebhardt ist noch ein schlechterer Name. Blücher hieß ebenso.« »Mich hat man so genannt, weil der Feldmarschall von Blücher der Freund meines Vaters und mein Pate war«, antwortete Königsau. »Weh, Monsieur Blücher war Ihr Pate?« fragte der Graf. »Ja, Monsieur.« »Dann werde ich Ihnen raten, hier diesen Umstand zu verschweigen oder gar keine Pariser Gesellschaft zu besuchen.«
»Warum?«
»Weil Blücher ein Ungeheuer war, der das schöne Frankreich unendlich unglücklich gemacht hat.«
»So meinen Sie wohl, dass Napoleon ein Engel war, der das hässliche Deutschland unendlich glücklich gemacht hat?«
»Ehe Sie mir einen Rat geben, lernen Sie erst Nationen und weltgeschichtliche Personen gerecht beurteilen. Ich bin hier mit ausgesuchter Unhöflichkeit empfangen worden, Herr Graf und Madame. So etwas könnte bei den Deutschen, welche Sie Barbaren nennen, niemals vorkommen. Meine Mutter ist eine geborene Pariserin, ich bin also ihrer Nation, welche ich achte, nicht fremd, und weiß ihre Fehler und Vorzüge genau zu beurteilen.
Man hat mich bisher überall, wo ich eingeführt wurde, willkommen geheißen. Nur hier, bei Ihnen nicht, wo man sich im Gegenteile sogleich im ersten Augenblicke über meinen Namen und mein Französisch, welches doch dem Ihrigen vollständig ebenbürtig ist, mokierte. Ich reise von hier nach der Sahara und bin überzeugt, dass der wilde Tuba oder Tuareg, in dessen Zelt ich trete, mir sein Habakek Iasidi, sei willkommen, o Herr, zurufen wird. Wünschen Sie, dass ich diesen räuberischen Nomaden erzählen soll, dass in Paris, der großen Metropole der Zivilisation, diese schöne Sitte noch nicht herrsche, oder dass selbst hochgräfliche Personen Frankreichs es darauf anfangen, von einem bildungslosen Kamelhirten an Höflichkeit übertroffen zu werden? Er schwieg. Lautlose Stille herrschte. Da niemand antwortete, erhob er sich von seinem Stuhle und fuhr fort. Sie wurden mir von meinem Freunde als Aristokraten feinster Distinktion geschildert, und ich kam zu ihnen innig erfreut von dem Bewusstsein, bei der ersten Familie, welche mir Zutritt gestattet, den Beweis zu finden, dass in den Franzosen sich wirklich der Begriff des untadelhaften Kavaliers kristallisiert. Herr von Goldberg ist trotz seiner Jugend ein tüchtiger Menschenkenner. Sagen Sie mir, ob er sich heute zum ersten Male geirrt hat.